Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Der Bundestag wird heute Einwegplastikartikel, also Gabeln, Luftballonstäbe oder die berühmten Strohhalme, verbieten endgültig. Über das Kleinplastik haben wir ja schon viel geredet. Deswegen schauen wir heute noch auf eine andere Art, Plastik loszuwerden, nämlich einfach das Plastik schön und unökologisch ins Ausland zu verschicken. Und wir schauen näher auf die große Verpackungsillusion, der wir uns derzeit häufiger hingeben, dass wir denken, nur wenn wir etwas in Papier verpackt einkaufen und nicht in Plastik, dann ist es auch umweltfreundlicher. Die Corona-Krise, die hat Kunststoff wieder salonfähig gemacht. Er gilt als Schutz vor Kontamination. Doch vom Abfall in der gelben Tonne wird kaum etwas wiederverwertet. Das billige Öl macht Neuware zu günstig. Das Plastik wird zu großen Teilen verbrannt oder eben ins Ausland geschickt. Zu nicht unbeträchtlichen Teilen illegal, wie vor 2 Wochen Interpol gesagt hat. Seit China unser Plastik nicht mehr nimmt, werden viele Abfallstoffe nach Südostasien umgeleitet und dort wird oft illegal verklappt oder verbrannt. Ob deutsche Unternehmen das machen, hat Interpol nicht gesagt. Sie machen es aber legal. Deutschland ist, sagt der WWF, der 3. Exporteur von Plastikmüll weltweit. Mit dem Export von Müll verdienen Unternehmen der deutschen Abfallwirtschaft viel Geld. Es geht dabei längst nicht nur um den Joghurtbecher, das hat der Verband der Abfallwirtschaft heute gesagt. Dieter Nürnberger, welcher Müll wird denn exportiert?
Sandra Pfister, die soeben vom Bundesverband der deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft vorgelegte Studie basiert auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2018 und erstmals wird somit detailliert der Müllhandel von und nach Deutschland beschrieben. Und überschrieben ist das Werk mit den Worten, warum Abfallexporte und Importe unverzichtbar sind. Man hört es heraus, der Dachverband will mit Fakten sicherlich auch so manch harte Kritik am Müllhandel zurechtrücken und da werden die Stoffströme auch detailliert dargestellt, was kommt nach Deutschland, was geht raus. Das jährliche Gesamtmüllaufkommen in Deutschland beträgt rund 420 Millionen Tonnen und laut Studie ist es so, dass der überwiegende Teil davon auch hierzulande verwertet oder beseitigt wird. Exportiert davon werde lediglich 6%, das sind immerhin auch noch rund 25 Millionen Tonnen, so BDE-Präsident Peter Kurz, der mit der Präsentation der Zahlen auch belegen will, dass Müllhandel durchaus eine ökologische Komponente hat.
Wenn Sie sich vorstellen, dass der Handel mit Abfällen oder mit Recyclingrohstoffen verboten oder noch weiter zurückgefahren würde, dann würde kein Land, das keine eigene Aufbereitungsindustrie hat, Recycling machen können. Länder, die zu klein sind, um eine Stahlindustrie, eine Glas-, eine Papierindustrie zu haben, müssen ihre Abfälle exportieren dürfen.
Der Handel mit Abfall habe somit durchaus einen praktischen Nutzen auch für den Umweltschutz, so Peter Kurz. Peter Kurz allerdings, und auch darauf geht die Studie ein, ist dies eben nicht der Fall, wenn Rechtswidrigkeiten begangen werden oder Abfall nicht ordnungsgemäß entsorgt werde. Rund 90% der Importe und auch Exporte von Müll werden innerhalb der EU abgewickelt und davon seien rund 4% Kunststoffmüll. Soweit so gut. Allerdings gehen eben auch damit rund 500.000 Tonnen Plastikmüll jährlich nach Asien, beispielsweise nach Malaysia. Und gerade hier gibt es ja schöne Veröffentlichungen von Umweltschützern, von Nichtregierungsorganisationen, die Missstände anprangern. Und Peter Kurz unterscheidet hier eben zwischen legalen und illegalen Mülltransporten.
Grundsätzlich brauchen wir einen intensiveren Vollzug und wir müssen auch aufpassen, dass nicht etwas deklariert wird als Export zum Recycling. Stattdessen aber exportiert wird und in den asiatischen Zielen auf eine Deponie gebracht wird. Das ist ein Verbrechen. Das muss verfolgt werden. Aber das darf nicht ausschließen, dass man auch nach Asien, die eine starke Kunststoffindustrie haben, Recyclingmaterialien exportiert. Wobei das klar angezeigt und genehmigt werden muss.
Die Studie ist somit schon ein Plädoyer für die Fortführung des Müllhandels, ebenso für eine nicht nur national, sondern international gedachte Kreislaufwirtschaft, eine Folge der Globalisierung also. Der BDE hält dies für sinnvoll. Deutschland sei auch mit der Technologie der Müllverwertung hier relativ gut aufgestellt. Allerdings müssten, so Peter Kurt, die legalen Strukturen gestärkt werden und auch die Kontrolle ausgebaut werden.
Wer für legale Handelsstrukturen, legale Abfallverbrennung eine gute Zukunft will, der muss sich einsetzen dafür, dass die Länder mehr tun im Kampf gegen illegale Exporte. Und wir würden uns hier auch härtere Strafen wünschen. Damit es die politische Akzeptanz gibt für das, was wir brauchen für die Weiterentwicklung der Wirtschaft zur Kreislaufwirtschaft, nämlich ein vernünftiges Regelwerk, das wir mit der Basler Konvention im Wesentlichen haben, ein vernünftiges Regelwerk für den Handel mit den verschiedenen Abfallströmen.
Das Gute an der Studie ist also sicherlich das umfangreiche Zahlenwerk, was heute vorgelegt wurde. Damit kann man arbeiten. Ob das nun die Kritik am Müllhandel entkräftigt, das bleibt natürlich abzuwarten.
Dieter Nürnberger über legale Müllexporte. Da wurde heute eine Studie vorgestellt. Aber eigentlich wollen wir ja überhaupt weniger Müll produzieren. Und das deckt sich insbesondere mit Blick auf Plastik, vermutlich auch mit Ihren Reflexen. Im Supermarkt besser kein Gemüse mehr in Plastikschalen kaufen, nichts, was irgendwie in Plastik verpackt ist. Deshalb versuchen viele Obst-, Gemüse-, auch Fleischlieferanten, ihre Waren jetzt durch Papierverpackungen, also Ende Pappe, zu ersetzen. Gemüse, gefrorenes Obst, Fleisch, das alles liegt jetzt häufig in Kartonschalen oder Kartonverpackungen. Aber wenn wir denken, dass wir jetzt damit die Welt retten, zumindest vor Müll, dann lügen wir uns in die Tasche. Das sagt Gunda Rachruth, Chefin der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister. Guten Tag, Frau Rachruth.
Guten Tag.
Frau Rachruth, man muss jetzt erstmal sagen, Sie sind dafür zuständig, dass es beim Recycling in Deutschland gut läuft und dass nicht geschummelt wird. Plastik war schlecht, das haben wir jetzt fast alle verinnerlicht. Jetzt sagen Sie, die Papierkartons, die sind auch nicht so viel besser. Warum?
Ich muss zunächst einmal einhaken, Plastikverpackungen sind nicht schlecht, auch nicht ökologisch. Das wird zwar verbreitet, aber es ist so nicht wahr. Eine Ökologie einer Verpackung orientiert sich an mehreren Punkten. Dazu gehört das Füllgut, dazu gehört die Logistik. Und da schneidet eine Plastikverpackung oftmals gar nicht schlecht ab. Sie werden bei uns gesammelt, sie landen nicht im Meer. Und das ist der Hauptpunkt. Und das ist in anderen Ländern sicherlich anders. Jetzt kommt noch dazu, dass jetzt eben Plastikverpackungen vor diesem eigentlich schon nicht ganz richtigen Hintergrund häufig ersetzt werden durch eine nicht ganz so gute Verpackung. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, wenn ich eine Verpackung aus zwei Materialien herstelle, in diesem Fall Papier und Kunststoff. Und diese Verpackung wird in eine Recyclinganlage geliefert. Diese Recyclinganlage ist für einen einzigen Stoff ausgerichtet, im Zweifel für Papier. Das heißt also, der Kunststoffanteil wird abgelöst und verbrannt. Wir hoffen eigentlich, oder das ist unsere Arbeit, dass Verpackungen möglichst komplett recycelt werden. Und das geht hier gar nicht.
Das geht nicht, weil es ein Verbundstoff ist, weil also das Plastik direkt mit dem Papier so eng verschmolzen ist, dass man es nicht ablösen kann?
Die Papierfasern werden abgelöst, aber diese Fabrik stellt Papier her. Die kann mit dem Kunststoff nichts anfangen. Und insofern ist der Kunststoffanteil für diese Fabrik Abfall. Sie kann damit nichts anfangen, möchte das auch gar nicht. Das heißt also, es wird entsorgt und ist insofern nicht recycelt.
Gäbe es die Möglichkeit, es zu recyceln? Und der wirtschaftliche Anreiz ist einfach nicht da.
Die sind in der Regel nicht in einer Qualität, dass man sie recyceln könnte. Sonst würden die das auch in Recyclinganlagen geben. Das sind sehr dünnwandige, die Wandfolien, die sind häufig Schnipsel. Also es wird vorher zerkleinert, bevor es dann in eine Art Rührbottich, das nennt sich Pulper, geht. Da werden die Papierfasern abgelöst. Das heißt, die gesamte Technologie in diesen Fabriken ist darauf ausgerichtet, die Papierfasern möglichst gut herauszulösen und nicht irgendetwas mit dem Kunststoff zu machen. Und das führt eben dazu, dass der Kunststoffanteil dann auch nicht verwertet werden kann.
Ist es denn jetzt ein deutlicher Unterschied zu Tetrapaks? Das ist ja auch so ein Verbundstoff aus Papier und Plastik. Und da kann man doch das Papier dann auch irgendwie lösen vom Plastik und beide verwenden. Oder ist das eine Illusion?
Nein, da ist es ein bisschen anders. Da gibt es spezielle Recyclinganlagen, die tatsächlich auch eine Technologie haben, die Reststoffe, das heißt also die Kunststoffe beziehungsweise auch die Alu-Anhaftung, möglichst vollständig zu verwerten. Das sind aber wirklich ganz spezifische Anlagen, die jetzt nicht für diese Verbunde geeignet wären.
Das heißt, diese Pappverpackungen, wenn sie keine Tetrapacks sind in dieser Verbundform, die sind überhaupt nicht so ökologisch, wie wir das dachten. Aber in der Abwägung ist es besser als die Unmengen Plastik, die wir vorher hatten?
Das muss man in der Gesamtbetrachtung sich angucken. Diese Verpackung ist schwerer beispielsweise. Das heißt also, es wird mehr CO2 bei der Logistik verbraucht. Ich muss wirklich mir immer das gesamte Verpackungssystem anschauen, muss schauen, was muss dieses Verpackungssystem leisten. Und wenn dann die Verpackung zudem noch weniger recyclingfähig ist als möglicherweise eine Kunststoffverpackung, dann ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass sie schlechter abschneiden würde in einer Gesamtbewertung.
Wenn diese beschichteten Papierverpackungen, die Sie beschreiben, wenn die nicht recycelt werden, wo landen die dann?
Die werden recycelt, aber eben nur anteilig. Das heißt also, sie haben spezielle Papierfabriken, die also eine besondere Verarbeitungslinie für diese Verbunde haben und haben auch in der Regel spezielle Produkte. Das heißt also, zum Teil werden dickwandige Produkte daraus hergestellt, wie Aktenordner oder Spielekartons, wo diese Fasern genutzt werden können. Also sie werden anteilig, werden sie recycelt, aber sie sind eben weniger recyclingfähig als eine Verpackung aus einem Monomaterial. Wir müssen ja entsprechend auch erstmal Verwertungskapazitäten schaffen, wenn ganz viele Verpackungen in dieser Art plötzlich am Markt erscheinen. Und die gibt es einfach so nicht.
Wir wollen uns ja richtig verhalten, wir als Verbraucher. Wir haben die Papierschälchen, die beschichteten, gekauft, weil wir denken, sie sind besser für die Umwelt. Was raten Sie uns? Was können wir tatsächlich tun? Was ist die richtige Wahl?
Das ist eigentlich relativ einfach. Die beste Verpackung ist die, die gar nicht anfällt. Das heißt also möglichst, wenn es geht, unverpackt kaufen. Die Recyclinggerechtigkeit einer Verpackung zu beurteilen, ist für den Verbraucher relativ schwer.
Wenn ich jetzt vorm Regal stehe, bei dem einen ist die reine Plastikverpackung, bei dem anderen sehe ich, ist es die beschichtete Papierverpackung. Was wäre dann die bessere Wahl?
Das ist tatsächlich so abstrakt nicht zu beantworten, so leid es mir tut. Würde ich gerne.
Sagt Ruth Racho, die Chefin der Stiftung Zentrale Verpackungsregister. Der Bundestag, der berät heute am späten Abend über Änderungen der Kfz-Steuer. Klingt erstmal gut, besonders sparsame Autos sollen günstiger werden und Spritfresser teurer. Und der Staat nimmt dadurch auch noch mehr Geld ein. Die eigentliche Frage ist, hilft das auch der Umwelt? Der Bundesrechnungshof, der hat in einem früheren Stadium gemahnt, nein, wenn die neue Steuer nur für Neuwagen gilt. Die Grünen, die sagen auch nein. In der Analyse des Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, da heißt es, die Reformen seien ungeeignet und zu wenig ambitioniert, um Neukunden für emissionsärmere Fahrzeuge zu gewinnen. Kai Clement.
Es klingt wie ein ziemlich grünes Vorhaben. Je schmutziger ein Fahrzeug, desto mehr muss man zahlen.
Naja, das ist grundsätzlich richtig, emissionsstärkere Fahrzeuge mehr finanziell über die Kfz-Steuer zu belasten.
Wenn Oliver Krischer von den Grünen einen Satz so beginnt, dann ahnt man bereits das Aber.
Aber das Ausmaß oder das nicht vorhandene Ausmaß, muss man besser sagen, was die Bundesregierung hier vorschlägt, ist ehrlich gesagt ein Witz. Wenn dann ein SUV gerade mal 100 Euro Kfz-Steuer im Jahr mehr bezahlen soll, tut mir leid. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sich davon vom Kauf abhalten lässt.
Die Bundesregierung hat ihre Pläne bereits vergangenen Herbst angekündigt, als Teil ihres umfangreichen und viel diskutierten Klimapakets.
Die Erderwärmung hat heute Dimensionen erreicht, von denen wir wissen, dass sie bereits jetzt und auch absehbar in den nächsten Jahren Folgen für unser Zusammenleben auf diesem Planeten haben wird. Und deshalb ist es unverzichtbar, dass wir mit allen unseren Möglichkeiten gegenhalten.
Vizekanzler Scholz erklärte damals bei einer Regierungsbefragung die Pläne, auch die Kfz-Steuer solle dem Klimaschutz dienen. Vergangene Woche nun erläuterte Hermann-Josef Tebroke von der CDU im Bundestag, wie das erreicht werden soll.
Nun soll die CO2-Komponente eine stärkere Gewichtung bekommen. Die ersten 95 Gramm pro Kilometer bleiben frei. Danach steigt der Tarif in 6 Schritten von 2 Euro auf 4 Euro pro Gramm je Kilometer.
Viel zu wenig, sagen die Grünen, und deshalb werde man mit Nein stimmen.
Das ist so eine typische große Koalitionslösung mit einem CSU-Minister im Verkehrsministerium.
Die Grünen haben das mit einer von ihnen in Auftrag gegebenen Untersuchung stützen lassen. In der Analyse des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, heißt es, die Reformen seien, Zitat, ungeeignet und zu wenig ambitioniert. Viel besser sei ein System wie in Frankreich. Dort kostet nämlich die Zulassung eines Spritfressers das bis zu 20.000 Euro. E-Autokäufer dagegen bekommen, wie in Deutschland, eine Prämie. Kritik musste sich die Große Koalition bereits am Montag bei einer öffentlichen Anhörung gefallen lassen. Finanzwissenschaftler Fritz Söllner von der Technischen Uni Ilmenau erklärte, die Kfz-Steuer sei für Klimapolitik grundsätzlich nicht geeignet, zumal die nur am Emissionspotenzial ansetze, nicht an den tatsächlich ausgestoßenen Schadstoffen.
Von daher muss ich sagen, dass man die Ziele, die man hier erreichen will, eigentlich im Rahmen dieser Kfz-Steuer vernünftigerweise nicht erreichen kann.
Es sei denn, so Söllner, man setze die Aufschläge so hoch an, dass es einem Verbot solcher Verbrennungsfahrzeuge gleichkomme.
Und das wird wohl in naher Zukunft nicht passieren. Gunda Rachu, die Chefin der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister, die haben wir gerade hier gehört, zu beschichteten Papierverpackungen, die nicht gut sind für die Umwelt. Eines ihrer großen Themen ist auch, dass die Deutschen zwar passionierte Mülltrenner sind, aber vieles in die falsche Tonne werfen, besonders gerne Batterien. Weniger als die Hälfte der Batterien, die wird gesammelt und abgeliefert und damit auch nur die Hälfte wiederverwertet. Wo die anderen 53% bleiben, das weiß niemand so genau, vermutlich auf der Müllkippe. Damit sind nicht nur die Rohstoffe verloren, sondern moderne Lithium-Ionen-Akkus, wie sie beispielsweise in Handys stecken, die brennen auch leicht. Es gibt also gute Gründe, das Batteriegesetz neu zu schreiben. Heute Abend wird es im Bundestag verabschiedet. Philipp Banse, Sie haben das für uns beobachtet. Was soll sich denn jetzt ändern?
Na, zum einen soll sich diese sogenannte Quote ändern, also wie viele der in Verkehr gebrachten Akkus und Batterien müssen eigentlich wieder eingesammelt werden. Und aktuell liegt diese Quote bei 45% und ab morgen dürfte sie dann bei 50% liegen. Die Grünen hatten mindestens 65% gefordert. Mehr als 50% hatten übrigens auch unisono die Lobbyverbände bei der Expertenanhörung zu diesem Gesetz gefordert. Doch das Gesetz, was die Große Koalition jetzt heute Abend durch den Bundestag bringen wirkt, sagt, nur die Hälfte der Akkus und Batterien muss eingesammelt werden.
Warum denn nur die Hälfte, wenn doch nicht nur die Opposition, sondern auch die Lobbyverbände der Branche schon sagen, wir brauchen höhere Quoten?
Also ich habe mit Michael Theves telefoniert, der ist der zuständige Abgeordnete der SPD-Fraktion für dieses Thema und der sagt, naja, diese Quote ist halt ein Kompromiss. Er hätte auch gern mehr gehabt, aber mit der Union in der GroKo sei eben nicht mehr zu machen gewesen. Also habe ich auch bei der Unionsfraktion angerufen, dort mit dem zuständigen Experten gesprochen, der aber nicht genannt werden will. Und der sagte, es gebe drei Argumente für diese Quote. Erstens, man wolle die Batteriehersteller nicht überfordern, denn die Hersteller müssen für die Einsammlung und auch das Recycling bezahlen und je höher die Quote, desto höher eben auch die Kosten. Zweitens sagt er, die EU-Kommission arbeitet an einer EU-Batterierichtlinie. Darin dürften dann auch viele Sachen geregelt werden, die Grünen und Linken jetzt für dieses Gesetz gefordert hatten. Also ein Pfand für Akkus und Batterien, damit die recycelt werden. Detaillierte Vorschriften, wie Akkus und Batterien designed aufgebaut werden müssen, damit man sie wirklich auseinandernehmen und recyceln kann. Aber diese Richtlinie, sagt die Union, dürfte halt erst so in 1,5 Jahren in Kraft treten und so lange könne man nicht warten. Warum nicht? Das dritte Argument, diese Novelle des Batteriegesetzes jetzt heute Abend sei eine Reparaturnovelle. Repariert werden müsse das System, mit dem Batterien in Supermärkten und anderen Orten wieder eingesammelt werden.
Es muss repariert werden. Was ist denn kaputt am Sammelsystem?
Na, lange war das so, dass Batteriehersteller eine Stiftung bezahlt haben. Die hat die Batterien eingesammelt und entsorgt. Diese Stiftung musste aber keinen Gewinn machen und sammelte die Batterien also auch an entlegenen Orten ein und bezahlte auch Informationskampagnen. Aber das war eben teuer und die Batteriehersteller mussten immer mehr Geld überweisen und auch Brüssel forderte mehr Wettbewerb. Und so gründeten Hersteller also eigene gewinnorientierte Sammelfirmen. Und weil diese privaten Sammelfirmen günstiger sind, stiegen immer mehr Hersteller aus der Stiftung aus und deswegen musste diese Batterie Sammelstiftung Anfang des Jahres de facto pleite machen, sagt die Union. Und deswegen musste das jetzt jetzt alles neu geregelt werden, damit auch diese privaten Sammelfirmen Infokampagnen bezahlen und Batterien auch an entlegenen Orten einsammeln.
Philipp Banse, ganz herzlichen Dank dafür.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Der Bundestag, der redet heute nicht nur über Plastikverbote, er redet auch darüber, wie viele Retouren vernichtet werden. Also neue Ware, bei der es für den Handel offenbar günstiger ist, sie einfach wegzuwerfen oder zu schreddern, wenn sie zurückgesendet wurde. Also zweimal nachdenken, bevor man Sachen zurückschickt. Aber wenn man schon ein Päckchen zu Hause liegen hat, dann muss man es nicht unbedingt selber zur Post bringen. Viele Zustelldienste, die nehmen diese Päckchen auch von zu Hause mit. Sie gabeln sie auf. Diesen Service, den bieten immerhin 3 der 5 großen Zustelldienste an. Das ist relativ wenig bekannt und deswegen hat Mirjam Stöckel das jetzt mal ausprobiert.
DHL, Hermes und UPS. Diesen 3 Unternehmen können Privatleute ihre Pakete an der Haustüre mitgeben. Das übliche Porto wird natürlich fällig, aber der Mitnahmeservice an sich ist gratis.
Das ist ein schönes Angebot,
sagt Ivona Husemann, Juristin und Fachfrau für Postdienstleistungen bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Dieser Service ist der breiten Masse den Verbrauchern so nicht bekannt. Von daher würde ich es schon eher als Geheimtipp einstufen.
Genaue Nutzungszahlen nennt keins der Unternehmen. Nur so viel. Paketmitnahmen machen nur einen geringen Anteil aller Sendungen aus. Aber da, wo der Service genutzt wird, klappt er offenbar gut. Ivona Husemann.
Wir hatten da bislang noch keine Beschwerden zu.
GLS bietet die Paketmitnahme für Privatleute nicht an. Und DPD prüft ihre Einführung. Besonders einfach funktioniert das Angebot, wenn der Paketbote ohnehin an der Haustüre klingelt, weil er etwas abliefern will. In diesem Moment kann man ihm ein Päckchen oder Paket einfach in die Hand drücken. Ansonsten muss man den Zusteller bei seiner Tour auf der Straße oder beim Nachbarn abpassen. Wer den Service nutzen will, sollte ein paar Dinge wissen. Erstens, die Mitnahme ist freiwillig. Das heißt,
die Mitarbeiter müssen genug freie Ladekapazitäten haben in dem Fahrzeug,
sagt DHL-Sprecherin Sonja Radojicic. Sprich, ist der Lieferwagen voll, habe ich keinen Anspruch darauf, dass der Zusteller mein Päckchen mitnimmt. Gleiches gilt auch bei UPS und Hermes und auch dann, wenn der Fahrer zu sehr in Zeitnot ist. Zweitens, es gibt Höchstgrenzen beim Gewicht und zwar unterschiedliche, je nach Unternehmen. Bei DHL gilt:
Sie können alle Pakete im Päckchen bis 31,5 Kilo kostenfrei mitgeben.
Hermes zieht die Grenze bei 25 Kilogramm, UPS bei 70. Drittens, das Paket muss versandfertig sein. Im besten Fall sollte ein ausgedrucktes Adresslabel draufkleben. Die gibt es auf den Internetseiten der Unternehmen. Handschriftliche Adressen sind nicht so gut maschinenlesbar. Viertens, Stichwort Porto. Bei DHL und UPS muss man die Versandmarke online kaufen, etwa per Kreditkarte, Lastschrift oder PayPal. Bei Hermes kann man auch beim Paketboten zahlen.
In bar,
sagt Sebastian Kaltofen, bei Hermes zuständig für die Regionalkommunikation.
Bestenfalls ist das Porto bereits abgezählt, liegt das bereit, sodass unser Zusteller nicht noch irgendwie Wechselgeld oder sowas mitbringen muss.
Wichtig auch, darauf achten, dass der Bote das Paket bei der Mitnahme tatsächlich scannt. Nur dann kann es nachverfolgt werden. Bei dringenden Sendungen allerdings ist der Mitnahmeservice eher ungeeignet. Denn letztlich ist es eben Glückssache, ob man den Zusteller heute erwischt. Verbraucherschützerin Ivona Husemann rät daher:
Wenn es sich um etwas Eiliges handelt, was sicher heute noch weg soll, wird es mehr Sinn machen, zur nächsten Paketannahmestelle zu gehen und es da abzugeben.
Übrigens, wer ein eiliges Paket verschicken muss und auf Nummer sicher gehen will, kann bei den Zustelldiensten eine Abholung an der Haustüre für einen bestimmten Tag ausdrücklich in Auftrag geben. Aber Achtung, dieser Service kostet dann extra.
Das war der Verbrauchertipp. 3 Zustelldienste holen Päckchen auch an der Haustür ab. Ich darf Ihnen noch die Informationen am Mittag nahelegen mit Philipp May. Wir führen dort die Diskussion um Rechtsextreme in der Polizei weiter. Ich bin Sandra Pfister. Ihnen noch einen schönen Tag.